überhaupt gibt. Als ich das Navi heute Morgen eingegeben habe und dann sagte, fahre mich nach Borken, Beckingsweg 5, sagte der, die Adresse kenne ich nicht. Aber ich wusste, die Adresse gibt es und dann bin trotzdem losgefahren da. Insofern schade, dass der junge Mann nicht hier ist, der gerne hier vorne stehen wollte. Ich erinnere mich, dass einer meiner Jungs auch mal sagte, du, das ist gut, du darfst immer vorne stehen. Neulich war Jugendgottesdienst, er wurde gefragt, vorne was zu machen. Da hat er dann gesagt, na, ich würde doch gerne sitzen bleiben. Also es ist doch immer eine Frage der Perspektive. Ich weiß auch nicht, was wirklich heute besser ist. Redner zu sein oder Zuhörer zu sein. Es wird sich vielleicht nachher noch rausstellen, was ich sage, was Sie, was euch herausfordert. Wir wollen uns mit Gottes Wort beschäftigen und mit einer ganz grundlegenden Thematik. Ich habe heute das erste Gebot mitgebracht. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal hier über Gebote gepredigt wurde. Ich habe mich in den letzten Monaten so mit Ethik beschäftigt, also mit dem, wie Menschen so zusammenleben und wie das so irgendwie klappen kann und wie das sowohl Philosophen als verschiedene Religionen auch gerne sagen und proklamentieren. Und da gehört eigentlich nur dazu, dass man sagt, ich muss mal die Gebote wieder mal lesen. Ich glaube, die meisten heute Morgen, die hier sind, werden die schon mal gelesen haben, aber vielleicht auch schon länger nicht. Zumindest war das so bei mir in der Umfrage unter Geschwistern in der Gemeinde, die ich dann gemacht habe. Wann hast du das letzte Mal die 10 Gebote gelesen? Puh, da waren schon ein paar, die sagten, nee, jetzt war es vielleicht mal in der stillen Zeit, aber eben nicht so konzentriert. Und dann die zweite Frage war, weißt du denn alle 10? Kannst du die so aufzählen? Da hat man gemerkt, ja, dafür ist es dann doch gut, immer mal wieder Sachen neu zu lesen. Und also wenn ich das nächste Mal wieder komme, werde ich wahrscheinlich an den Geboten weitermachen, weil ich finde das total spannend, sich zu sehen, wie Gott sich die Gesellschaft, wie Gott das Menschsein, die Erde sich vorgestellt hat und schon damals gesagt hat, ich gebe euch die 10 Gebote. Sie waren ja auf dem Weg zur Freiheit, so habe ich auch die Predigtreihe genannt, auf dem Weg zur Freiheit, also aus Ägypten raus, jetzt in das neue, freie Land. Und Gott sagt, wenn ihr die 10 Gebote haltet, dann funktioniert's. Punkt. Und meine Erkenntnis bis heute, mal sehen, wie die noch weitergeht, ich bin auch noch nicht fertig damit, ist eine These, dass ich glaube, dass tatsächlich alle Probleme, die wir heute in der Gesellschaft haben, wir sie nicht hätten oder vielleicht zumindest auf einem anderen Stellenwert, wenn wir die Gebote einhalten würden. Also wir brauchen gar nicht so ganz differenziert in alle Thematiken, glaube ich, rein. Ich glaube, dass ganz viel an der Grundhaltung des Menschen zueinander, miteinander, zu Gott hängt. Und deswegen ist es, glaube ich, super spannend, sich den Gebote anzuschauen und heute eben das Erste. Wenn ihr die Präsentation anmacht, genau, auf dem Weg zur Freiheit, also das Volk ist jetzt ja gerade raus aus der Gefangenschaft, gerade aus der Sklaverei, so wie es dann in anderen Übersetzungen steht, ist noch nicht ganz im neuen Land drin und was passiert? Sie kriegen schon wieder Regeln. Eigentlich doch komisch, hätte Gott doch noch ein bisschen warten können. Aber es war nötig, es zu organisieren. Die Freiheit muss organisiert werden. Arndt und Andreas, glaube ich, waren das, die mal ein Lied gesungen hat. Denn wer keine Wände hat, hat auch kein Haus. Also ich kann in einem eigenen Haus leben, machen, was ich will. Aber dazu gehört, dass ich Wände habe, die mich eben vor anderen schützen, abgrenzen, mich begrenzen. Und ich glaube, das hat Gott auch für das Volk hier gewollt. Zu sagen, stell dir vor, du gehst in eine riesige Freiheit, aber nimm diese Regeln mit, damit wird diese Freiheit überhaupt nur gelingen. Sonst nicht. Du kannst selber, Mensch, nicht mit der Freiheit umgehen. Das ist zumindest die These für heute. Auf dem Weg zur Freiheit. Alle Grundprobleme unserer Gesellschaft sind durch die 10 Gebote lösbar. Ich bin kein Politiker, ich kann das nicht umsetzen. Ich bin auch kein Philosoph, den irgendwer um Rat fragt. Aber ich kann heute Morgen diese These mal mitgeben, weil ich es gut finde, wenn sie uns herausfordert. Und wenn jemand da anderer Meinung ist, dann finde ich das gut. weil er darüber nachdenkt, er oder sie, weil wir das gemeinsam tragen und schauen, was Gott damit meint. Wer nicht weiß, wie das erste Gebot geht, ich habe es nochmal mitgebracht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen, nee, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Also die Aufzählung tatsächlich der 10 Gebote und die Nummerierung ist ja an bestimmten Stellen auch nicht gleich, aber ich glaube, das ist überhaupt nicht relevant für die Thematik. Ich bin der Herr. Ein einfacher Satzanfang. Es fällt schon mal auf, dass er die erste Regel nicht mit du sollst anfängt, oder? Alle anderen sind ja dann mit du sollst, nachher kommt es auch nochmal. Aber Regeln sind nun mal so. Aber er fängt hier an und stellt sich vor als der Herr. Und ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu verstehen, wenn wir uns diesen Geboten nähern, dass es hier tatsächlich um eine Person geht, die diese Regeln aufstellt. Natürlich machen wir uns kein Bild von Gott, wie Gott jetzt aussieht. Aber ich habe gemerkt, in der Vorbereitung und in dem, was man so alles liest, wie Gesellschaft funktioniert, dass da einige sagten, ja, es gibt bestimmt ein höheres Wesen. Ich glaube nicht an Gott, aber ich weiß, da gibt es irgendwas. Und man denkt ja oft so im Himmel da, ne? So dieses Bild. Also die Menschen brauchen Religion, um sich irgendetwas vorzustellen, was vielleicht diffus ist, aber was einem reicht, manchmal so Sicherheit zu geben. Und Gott sagt dem Volk hier, die ihn ja auch noch nicht gesehen haben, ich bin da, ich bin eine Person, ich bin der Herr. Damals hätten sie wahrscheinlich Jahwe gesagt. Also ich bin jemand, den man als Gegenüber hat. Und das lesen wir ja gleich am Anfang der Schöpfung auch schon. Wie sind die Menschen geschaffen? Nach dem Bilde Gottes. Also wir brauchen jetzt nicht uns groß vorstellen, wie Gott jetzt in dieser ganzen Dimension aussieht. Darum geht es gar nicht. Aber es geht darum zu verstehen, wir haben einen Gott, der mir gegenübersteht, der da ist, den ich theoretisch anfassen kann. Also eine Person, nicht etwas Nebulöses. Und das war ja auch der Text, den wir gerade noch gelesen haben im Neuen Testament, wo Jesus immer wieder die Zuhörer einfängt und sagt mit seinen Ich Bin-Worten, ich bin die Tür, ich bin der Weg, ich bin das Licht. Um deutlich zu machen, jawohl, durch meine Person geschieht das alles. Und es geschieht eben nicht nebulös und nebenbei. Gott ist keine Religion von Gefühlen, sondern Gott ist Tatsache. Er möchte dem Volk, das hier unterwegs ist, in die Freiheit das mitgeben, habt mich doch vor Augen wie so euren Führer, also wie eine Person, die ihr da seht, der ihr ja auch hinterherlauft, die den richtigen Weg weist. Und fangt nicht an, euch irgendwelche Bilder zu machen oder nur vorzustellen, da könnte wie irgendwas sein. Nein, es ist unser Gegenüber. Evangelischer Theologe Stefan Schade kritisierte das vor einiger Zeit und hat die Kirchen herausgefordert, die Person Gottes, die personifizierte Person, auch Jesu, tatsächlich mehr in den Vordergrund zu stellen und nicht als eine Art, tja, ungreifbare Kraft zu sehen. Er hatte irgendwie 10 oder 20 Predigten analysiert, sowohl der evangelischen wie auch der katholischen Kirche, wo überall von Kraft und Macht gesprochen war, aber nicht von dieser Person, die gegenübersteht. Und das macht Gott hier in dem ersten Gebot ganz anders. Er lädt uns ein, diesen Gedanken mitzunehmen, ich habe da jemanden, den ich greifen kann, der da ist. Und letztlich ist die Bibel doch nichts anderes als eine Biografie Gottes. Das, was Gott macht in unserem Leben, das, was Gott sich denkt, in den Etappen, in den Veränderungen, Altes, Neues Testament. Man unterscheidet das ja so ganz einfach mit Gott mit uns im Alten Testament, Gott bei uns in der Zeit Jesu und Gott in uns durch den Heiligen Geist. Aber immer als konkretes Gegenüber, als Person. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir die Gebote annehmen von jemandem, der weiß, wie es funktioniert und den ich mir auch dahingehend vorstellen kann. Ich bin der Herr, der dich. Das ganze Volk, ich habe gar nicht nachgeguckt, wie viele da aus Ägypten gezogen sind. Weiß das jemand? So eine Zahl? Wahrscheinlich im Kinderabenteuerland, die wüssten das, die Mitarbeiter, die wissen sowas immer. Auf jeden Fall viele. Bitte? 40.000 ist eine super Zahl. Und ob dann die Frauen gezählt wurden, ob die Kinder gezählt wurden, weiß man nicht immer so ganz genau. Also eine Riesenschar, die sich aus der Gefangenschaft gemacht haben auf dem Weg in die Freiheit, in das neue Land. Und Gott kommt mit dem Gebot hier und sagt gleich zu Anfang, der dich, dich und dich und dich und mich. Das, was hier passiert, passiert natürlich einer Menge. Und so ist es auch an vielen anderen Stellen im Neuen Testament, wie auch im Alten Testament. Große Menschenmengen werden bewegt. Da irgendwann lesen wir im Neuen Testament, 3000 kommen zum Glauben und. Aber um wen geht's? Immer um den Einzelnen. Gott ist kein Gott der großen Masse. Natürlich bewegt er die großen Massen, ganz klar. Aber er redet gezielt immer zu dem Einzelnen. Und er sucht ja auch, und das sehen wir nachher im Leben Jesu im Neuen Testament ja genauso. Wie oft hat Jesus den Weg zu einzelnen Menschen gesucht? Weil ihm das wichtiger war als die große Masse. Und was macht daran den Unterschied? Der Unterschied ist, die große Masse rennt einfach mit. Wer sich mal in die Fußgängerzone stellt und ganz interessiert mal da oben hinguckt, der wird kurze Zeit merken, was die anderen alle machen. Nämlich da auch hingucken. Eine große Masse, eine Herde rennt einfach hinterher. Und das ist hier der Unterschied, den Gott auch gleich sieht, als er mit dem Volk auf den Weg in die Freiheit ist und sagt, es geht nicht darum, euch alle zu befreien, sondern es geht darum, den Einzelnen zu befreien aus dieser Sklaverei, aus seiner Situation. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich einfach nur mitlaufe. Deswegen sagte ich vorhin, ich weiß nicht, was leichter ist, hier vorne reden oder zuhören. Ich will ja jetzt keinen hier als Schaf bezeichnen. Aber die Gefahr besteht ja, mitzurennen. Für mich ist das auch eine Deutung der Pandemie gewesen, als aufgebrochen ist, dass man nicht einfach jeden Sonntag zum Gottesdienst gegangen ist, weil es nicht mehr ging. Und danach einige nicht gekommen sind, also bei uns zumindest in Unna. Stellt man sich ja die Frage, warum sind die vorher gekommen? Weil sie mussten, weil es Gewohnheit war und auch gute Gewohnheit, also nicht falsch verstehen. Aber hat der Einzelne damit verbunden, ich freue mich darauf, sonntags in die Gemeinde zu gehen und den zu treffen oder für den und den da zu sein oder andere sind für mich da. Also die große Masse ist nicht das, woran Gott interessiert ist. Also er würde auch gerne ganz Borken erreichen, bin ich mir sicher. Ist auch eine große Masse. Aber wichtig ist ihm dabei immer der Einzelne, der verstanden hat, wer hat mich aus der Sklaverei geholt und wer führt mich jetzt in die Freiheit. Ich laufe nicht einfach nur mit. Sicherlich kann man da differenzierter das sehen, noch mit Kindern und so weiter. Nicht alle verstehen immer alles. Also so tief will ich da gar nicht einsteigen. Aber ich merke hier, dass das erste Gebot uns abholt und die Grundfesten unseres Lebens hinterfragt. Und sagt, jawohl, bist du einer, der einfach mitgeht? Oder bist du einer, der das gerne selber macht? Und wenn auch ein Freund, Freundin, wie auch immer, mal nicht hingeht, würde ich trotzdem hingehen? Oder gehe ich nur jemand zuliebe dahin? Ich hoffe, dass das auch in den Gemeinden wieder wächst, dass eine Sehnsucht dazu entsteht, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Nicht, weil da alles perfekt abläuft, weil ich da die Gemeinschaft in der Gemeinschaft Gott erleben kann. Und dann ist Gemeinschaft schon wichtig. Aber hier sagt Gott, ich bin der, der dich herausführt. Fühl dich so, wie als Gott, ob dich als Einzelner befreit hätte davon. Das ist ihm wichtig und nicht einfach nur die Masse, die mitläuft. Die persönliche Beziehung ist ja etwas, was wir von der Bibel überhaupt nicht trennen können. Der Wunsch Gottes, mit dem Einzelnen in Gespräch zu kommen. Jesus hat das ja an ganz vielen Stellen gemacht. Oder auch selbst, als er sagt, lasset die Kinder zu mir kommen. Das war ihm wichtig. Und ob Sünder waren oder Soldaten oder wen auch immer, es waren immer die, die ihm in dem Moment wichtig waren. Und ich glaube hier, auf dem Weg zur Freiheit heißt es, wir sind unterwegs, mit Gott unterwegs, aber im Grunde sind wir als Einzelne mit Gott unterwegs. Weil das ist das, was Gott sich wünscht. Und was das Ganze ausmacht, weil er uns nahe sein will. Und die Beziehung tatsächlich nur funktioniert zwischen zwei Personen. Eine Beziehung zu einer Riesengruppe, weiß jeder selber, die ist, bricht ganz schnell auf, ist ganz schnell weg, wenn irgendein Ziel mal wegfällt. Aber die Beziehung zu einem Einzelnen, die fällt nicht so einfach weg, fällt nicht hinten rüber. Gott will das Riesenvolk für sich gewinnen und sagt, guckt euch das an und schreibt in sein Gebot, wenn du das liest, dann fühl dich persönlich angesprochen. Nimm du das mit und guck nicht nach links und rechts. Sprecht natürlich darüber. Macht Gemeinschaft, betet miteinander, füreinander, ganz klar. Aber das Angebot und die Richtung gilt für dich alleine. Denn ich, sagt Gott, was sagt er hier mit diesem Wort? Ich habe eigentlich alles schon gemacht, was nötig war. Wenn wir nur die Situation des Volkes da ansehen, sie waren schon durch das Wasser durch, die Philister waren geschlagen oder die Angreifer, die Ägypter, die sie wieder haben wollten, waren geschlagen. Es war doch jetzt schon alles erledigt. Gott sagt in seinem ersten Gebot, alles Wesentliche mache ich. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich, herausgeführt hat. Kennen wir das, dass wir gerne was machen würden? Ja, ne? Für Gott ganz fleißig sein. Irgendwas machen, was einem auffällt, wenn man einen Bericht liest von einer Mission, von irgendeiner Arbeit, dann möchte man sofort loslegen. Und das ist eine gute menschliche Eigenschaft. Eine schlechte menschliche Eigenschaft ist, ich würde mir oft gerne was verdienen, was ich mir eigentlich nicht verdienen kann. Vielleicht den Eltern gegenüber, vielleicht der Freundin, dem Freund gegenüber. Irgendwas machen, damit das noch besser wird, was ich mir da vorstelle, was ich mir da wünsche. Und Gott sagt hier in dem ersten Gebot, ihr, die ihr alle jetzt aus der Sklaverei rausgeführt seid, euch habe ich alle rausgeführt, ich bringe euch in Sicherheit. Ich habe alles schon gemacht dafür, was nötig ist. Und dieser Gedanke zieht sich von da an durch die ganze Bibel bis zur Offenbarung, bis zu der Ewigkeit, in der wir kommen, wenn wir mit Gott leben und bei ihm bleiben. Sagt Gott, du kommst in die Ewigkeit, nicht weil du super viele gute Taten getan hast, sondern weil du im Buch des Lebens stehst, weil du an mich geglaubt hast, weil Jesus dein persönlicher Retter war. Und hier auch wieder, wir sprechen immer den Einzelnen an, nicht die große Gruppe. Der Einzelne ist dabei oder ist nicht dabei. Aber Gott sagt, müh dich doch gar nicht ab. Bremst doch mal jetzt dein Leben auf und überleg nicht, was du jetzt alles machen kannst aus Dankbarkeit. Kann man schon was machen und es gibt ja auch genug Dinge. Und wenn wir nachher die anderen Gebote lesen, wissen wir auch, was wir tun und was wir nicht tun sollen. Aber hier geht es darum, das, was das Neue Testament mit Gnade meint, dass Gnade das ist, was uns rettet und was uns die Perspektive gibt. Nichts anderes, keine Leistung. Ich habe dich schon herausgeführt. Ich bin schon fertig. So wie beim Sportwettkampf, wenn der erste schon, diese eine deutsche Läuferin habe ich neulich gesehen, die ist mit so einem riesen Vorsprung ins Ziel gelaufen, bis die anderen kamen. Gott sagt, ich habe das schon fertig gemacht für dich. Ich habe dich schon aus der Gefangenschaft genommen. Bildlich wissen wir das, neutestamentlich ist das die Gefangenschaft der Sünde, die uns von Gott trennt. Und die trennt uns nicht mehr, weil nicht wir Gutes geleistet haben, sondern weil Gott uns befreit hat. Und jetzt müssten die Zuhörer alle sagen, Halleluja. Ja, ich weiß, das macht man in Deutschland nicht so. Ist ungewohnt, ne? Also ich wollte immer mal nach Amerika. Ich würde das ja gerne mal in Amerika, da habe ich immer mal gehört, dass das so gemacht wird. Da habe ich gesagt, ja, da würde ich auch gerne mal das miterleben. Ne? Aber wir hören das und mir geht es ja gar nicht darum, dass ihr macht, was ich sage. Mir geht es aber darum, dass es ankommt. Und hier sagt Gott, ich habe alles für dich gemacht und das müsste uns in Bewegung bringen. Ist das nicht toll, wenn uns irgendjemand über Gott was fragt, überlegen wir schon, wie wir theologisch und so weiter ihm alles Mögliche erklären können. Geht mir manchmal so. Aber ich habe hier in der Vorbereitung gemerkt, warum sage ich nicht einfach, Gott hat für mich alles gemacht. Er hat mich befreit. Ich bin im Himmel.
Halleluja.
Genau. Danke. Also, das ist die Reaktion, die natürlich nicht immer in den Worten ihren Ausdruck findet, aber in unserem Verständnis dafür. Und das erste Gebot ist so faszinierend, dass ich mir denke, eigentlich bräuchten wir gar keine anderen Gebote mehr. Weil hier ist das drin, was mir reicht zum Leben. Nämlich diese Gewissheit, Gott hat für mich alles gemacht. Und jetzt hör auf, dich um Sachen zu bemühen. Er schenkt uns Freiheit. Die Sklaverei, die sie ja erlebt hatten, wo sie unterdrückt waren und wahrscheinlich auch ganz unterschiedlich. Also Sklaverei war nicht immer nur mit leiblichen Schmerzen und so weiter, war ja auch einfaches Dienertum, sagen wir mal, also ganz unterschiedlich. Aber sie wollten raus, weil sie merkten, es unterdrückt mich. Ich kann nicht frei leben. Und jetzt sind sie auf dem Weg in die Freiheit und sie können frei leben und sie sollen von Anfang an sich das deutlich machen, dass sie nichts dafür getan haben, sondern Gott ist der, der agiert. Was beschäftigt uns heute? Tja, vielleicht das Geld. Also bei uns in Unna kann ich sagen, kann ich verraten. Wird das eigentlich aufgenommen hier? Nein. Ja, das ist gut. Also in Unna kann das schon manchmal Thema sein. Oder vielleicht auch so Gewohnheiten. Boah, man macht das doch immer so. Es gibt ganz viel, an dem wir hängen, was wir machen wollen, was wir uns angewöhnt haben. Gott lädt ein, sagt, ich kümmere mich um das Wesentliche, also die Sünde, die uns gefangen hält. Und wenn wir im Abendmahl feiern, wie oft ist es, dass der Einzelne vielleicht mal überlegt, sagt, eigentlich kann ich doch gar nicht, ich bin doch immer wieder sündig. Aber wir sind eben immer wieder sündig, aber auch immer wieder unter der Gnade, die uns immer wieder rausholt und in das klare Sichtfeld Gottes stellt, wie es jemand mal formuliert hat. Und das ist das, was hier im ersten Gebot schon als Grundlage definiert wird. Fang an, dein Leben darauf aufzubauen. Nicht auf ganz vielen anderen Weisheiten, sondern genieße erstmal die Freiheit. Die Freiheit, die Gott bietet. Und auch hier, wenn man dann mal andere Religionen vergleicht, obwohl ich das so an sich gar nicht immer gerne mache, aber es gibt ganz viele Religionen und auch gemachte Religionen, die alle damit anfangen mit, du sollst, du musst irgendetwas leisten und dann wirst du aufgenommen oder wenn du dies und jenes tust, kriegst du das als Belohnung. Also die eigene Leistung wird dann doch gefordert. Aber Gott sagt hier nochmal deutlich, das, was dich aus der Sklaverei herausgebracht hat, war ich. Ich, der Herr, dein Gott. Und das macht Gott sicherlich so einzigartig. Und im Neuen Testament wäre das dann nochmal ein bisschen komplizierter noch mal weiterdenken will, der könnte Philipper lesen, Philipper 2, Vers 13. Da steht, und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und auch die Kraft, das so auszuführen, wie es ihm gefällt. Das ist schon eine Herausforderung, jetzt noch zu verstehen, dass Gott nicht nur in uns wirkt, sondern auch das Gute und auch Macht und Kraft ausübt, und doch nicht eine Marionette steuert. Das nur nebenbei. Der vierte Punkt. Du sollst, jetzt kommt es doch. Das erwarten meine Kinder auch manchmal. Ich lobe sie immer am Anfang. Und manchmal sagen sie auch und. Manchmal wissen sie schon, dass da noch was hinterherkommt. Ob das Volk das gedacht hat, weiß ich nicht, aber sie haben es gehört. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Andere Übersetzungen schreiben, finde ich noch fast besser, keine fremden Götter. Denn Gott macht hier deutlich, ich bin euer Schöpfer und alles andere ist fremd. Holt ihr euch fremd dazu? Die Beziehung, die ich zu euch suche, baut auf diesem Gedanken des Schöpfers, dass Gott tatsächlich der ist, der uns geschaffen hat, wie Vater und Mutter ihre Kinder. Und da sucht man sich ja nicht einfach andere aus. Und da geht es nicht. Man kann natürlich immer welche dazu holen und ergänzen. Und das ist auch der Gedanke hier von den fremden Göttern. Ihr braucht das nicht, weil ich euch alles geben kann. Aber er sagt nicht, ihr braucht das nicht, sondern macht das gar nicht. Und er sagt noch viel direkter, probiert's doch erst gar nicht. Das ist ein Absolutheitsanspruch, den Gott hier setzt. Und den setzt er, weil er vorher gesagt hat, es geht mir um eine Beziehung zu dir und ich habe schon alles für dich gemacht. Und das funktioniert weiterhin, wenn ich dein Gott bleiben kann. Und du nicht anfängst, andere Wege zu gehen und links und rechts zu gucken. Jemand schrieb mal, eigentlich wäre es eine Beleidigung Gottes, sich nach links und rechts umzuschauen. Gott bietet alles an, was wir brauchen und lädt ein, lass doch die anderen Götter sein. Weil die anderen Götter zu der damaligen Zeit, da ging es um den Gott der Fruchtbarkeit, um den Gott des Krieges und. Immer für Teilbereiche ihres Lebens. Dafür hat man sich Götter gesucht. Und ist wahrscheinlich heute auch so. Ich glaube, wir könnten auch Götter oder Götzen, wie man sie auch immer bezeichnet, aufzählen, die wir heute haben. Und unter denen wir uns versklaven. Die wir uns manchmal zu eigen machen, weil es die Arbeit ist. Vielleicht auch, weil es das Geld ist, Lob oder Anerkennung oder ähnliches. Was uns wichtiger ist als Gott. Und das machen wir vielleicht gar nicht immer bewusst, indem wir sagen, jawohl, das wollen wir. Aber ich glaube, wir machen es, weil es ein Stück in unserer menschlichen Natur so ist, uns das immer zu suchen, was uns entweder bestätigt in dem, was wir tun, oder in dem Moment kurzfristig begeistert. YouTube kann ganz oft ganz tolle Impulse geben, kann aber genauso oft ganz falsche Impulse geben. Jedes Buch, was wir lesen, ich weiß gar nicht, kennt ihr das noch, Bücher lesen? Ja, doch, habt ihr schon mal gehört, ja? Also ist ja nicht mehr so ganz modern. Aber jedes Buch, was ich lese, kann mich zu Guten und zu Schlechten bringen. Und das erste Gebot sagt, du brauchst keine anderen Götter neben mir. Also nicht beschäftige dich nicht mit was anderem, lies nicht irgendwelche Fachliteratur. Aber such dir keine anderen Götter, denen du dein Leben anvertraust, wo du sagst, jawohl, der hat aber recht und wenn der das sagt, dann muss das schon stimmen. Gott sagt, ich biete dir die Antworten an, die du brauchst für dein Leben. Und es gibt nur Durcheinander, wenn du versuchst, mit mehreren klarzukommen. Und das kann man tatsächlich mal ausprobieren. Nehmt doch mal ein Fußballspiel und nehmt mal 3 Schiedsrichter. Versucht mal damit zu spielen. Oder bildet mal ein Team, 10 Leute mit 5 Häuptlingen, mit 5 Chefs. Das kann man wirklich ausprobieren, wer das nicht glaubt. Es funktioniert nicht. Versucht von A nach B zu kommen mit 3 Leuten, die alle das Sagen haben, das wird ganz schwierig bis fast unmöglich. Und das weiß Gott. Und deswegen sagt er im ersten Gebot schon gleich, und vergesst die anderen, die fremden Götter. Es reicht, dass du bei mir bleibst, weil ich habe dich ja schon rausgeholt, ich weiß, was du brauchst und ich bringe dich in die Freiheit. Und die Freiheit ist ebenso trügerisch, dass wir uns vielen anderen Gesetzen unterwerfen. Das ist tatsächlich das, wovor ich auch am meisten Angst habe in der Zukunft. Dass wir uns immer mehr bestimmten Trends, bestimmten Ansichten, philosophischen Ergebnissen unterwerfen und die immer mehr zu unserem Alltag machen. Anstatt, dass wir an den 10 Geboten bleiben, die das ganz klar regeln, was wir sollen und was wir nicht sollen. Weil wir uns verzetteln. Wir gucken morgen da, morgen da, morgen da. Oder wer sich immer nur Ratgeber sucht, die sagen, ja, hast du gut gemacht, der merkt, das hilft mir nicht. Wie schmerzlich ist das, dass mal jemand kommt und sagt, boah, das war aber jetzt Mist. Aber es hilft mir, den richtigen Weg zu finden. Und die vielen Götter lenken uns nur ab. Und jetzt stellt euch die große Menge, 40.000 vor, ein halbes Fußballstadion in Dortmund. Alle suchen sich irgendwelche weisen Leute. Und dann wollen sie gemeinsam irgendwas machen? Keine Chance. Auch ihr als Gemeinde, achtet drauf, keine anderen Götter zu haben. Orientiert euch am Wort Gottes. Legt das fest und lasst nichts anderes zu. Ich glaube, die ist wirklich heute eine große Gefahr. Die 10 Gebote, so hatte ich gesagt, lösen aus meiner Sicht alle Grundprobleme, die wir haben. Vielleicht kommen wir ja noch dazu, immer mehr davon zu entdecken. Das erste Gebot schafft für mich 3 Grundfesten. Ich bin nicht alleine. Und ich meine nicht hier die Einsamkeit, die jemand hat, der vielleicht alleine lebt, alleine leben muss und für den Alltag schwer ist, sondern das Gefühl, ich habe nirgendwo jemanden. Es gibt keinen, der mir Halt gibt. Gott sucht die Nähe zu jedem persönlich. Und wenn jemand sucht, wird er ihn finden. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann bin ich vielleicht hier auf der Erde manchmal alleine oder laufe irgendwelche Wegstrecken alleine. Aber ich bleibe nicht allein, weil Gott mir Halt und Sicherheit gibt. Und das kann ich spüren, das kann ich merken, das kann ich erleben, wenn ich da ehrlich drauf reagiere und achte. Und wie viel und wie oft hört man das und jetzt in der Pandemiezeit ja auch nochmal, dass Leute so vereinsamen, die irgendwo sind und niemanden scheinbar haben. Aber Gott bietet sich an, dass er aber wenigstens da ist. Das zweite, ich brauche mich nicht abrackern. Ich hoffe, dass ihr trotzdem Montag zur Arbeit geht und nicht sagt, Sonntag hat der Pastor gesagt, ich brauche jetzt nichts mehr tun. Aber dieses Gefühl, ich mache, ich mache, ich mache und komme manchmal nicht vorne. Und dann mache ich noch mehr und dann will ich noch mehr. Und dieses Abrackern im Sinne von meinem Leben doch noch irgendwie was mehr zu geben. Jesus sagt, ich habe dich herausgeführt, ich habe alles für dich gemacht. Wie entspannt wäre das, wenn wir in unserer Gesellschaft nicht immer die Ellenbogen bräuchten, weil wir das Gefühl haben, als Erster vorne irgendwo sein zu müssen. Sondern zu sagen, nee, mein Platz, ich habe eine Platzkarte. Ich brauche nicht der Erste sein beim Konzert, um vorne zu kommen. Mein Platz ist vorne reserviert. Du wie der junge Mann, der wollte auch hier vorne stehen. Sollt ihr unbedingt mal machen. Musst ihr unbedingt mal mit ihm machen. Das ist, wird er bestimmt gerne machen. Also ich hätte mit ihm heute auch was gemacht. Finde ich gut. Wir können nicht früh genug anfangen, die Kinder mit einzubeziehen. Und Orientierungslosigkeit, die kommt aus meiner Sicht durch die ganz vielen Angebote. Da blitzt da was auf, da blitzt da was auf. Der sagt mir, ich gehe dahin, der fährt zu dem Kongress, der macht das, der macht das. Ich glaube nicht, dass es so, weil es so viele Angebote gibt, kommen wir in eine Orientierungslosigkeit. Ich glaube, mein Navi hatte heute wahrscheinlich eine falsche Karte, als er sagte, Beckingsweg gibt's gar nicht. Wenn ich da 300 Karten vielleicht reingeladen hätte, vielleicht hätte er dann Deutschland, Borken vielleicht nicht gefunden. Das ist für mich das Sinnbild von Orientierungslosigkeit. Und wenn wir durch die Welt laufen und nicht wissen, wo oben und unten ist, dann ist es, weil uns diese Orientierung fehlt. Und wenn Gott sagt, sucht euch gar nicht die anderen Götter, sondern vertraut mir, dann ist es die Chance, aus dieser Orientierungslosigkeit herauszukommen. Und letztlich ist die abschließende Frage hier für mich, worauf vertraust du tatsächlich dein Leben? Wem vertraust du tatsächlich dein Leben an? Als ich jung war, hat man das immer gesagt, wer sitzt am Steuer deines Lebens? Ja? Also das ist das, was das erste Gebot fragt. Glaubst du das? Liest du das? Verstehst du das? Und lebst du das? Dann sind wir eins. Dann sind wir genau auf dem Weg in Richtung Freiheit. Und ich weiß, und ich sage das hier vorne bewusst so einfach, ich glaube, dass es wirklich einfach ist, immer Gott zu sagen, morgens, wenn man seinen Tag beginnt, ich möchte mit dir diesen Tag verleben. Ich weiß aber auch, dass es ganz schön schwer ist. Und manchmal geschehen Dinge, die es einem auch schwer machen, es zu glauben. Darüber möchte ich nicht hinweggehen. Aber ich glaube, die Chance ist immer wieder, Gott zu sagen, aber du bist es doch, mit dem ich durchs Leben gehe. Und ich halte daran fest, egal was mir passiert. Und gerade wenn es mir jetzt heute gut geht, dann will ich mir das sagen und das verstehen, damit es hoffentlich in anderen Situationen, die mich ganz anders herausfordern, auch noch funktioniert, zu sagen, jawohl, Gott, du bist groß. Das ist, finde ich, auch die Chance der ganzen Anbetungslieder, die wir singen. Nicht, weil jedes Lied so toll ist, aber wenn wir es brauchen, hoffe ich, dass uns dieses Lied einfällt und uns hilft, uns an Gott zu orientieren und eben nicht anderen Göttern hinterherzulaufen. Ich möchte schließen mit einer Biografie von jemandem, den ihr wahrscheinlich nicht kennt. In Aalen, in der Gemeinde, gab es mal einen Frank Breuer, einen Kunstmaler. Kennt ihn jemand vielleicht? Der hat mal Kinderarbeit mitgemacht, da habe ich ihn als Kind kennengelernt. Ich glaube so 10, 12 war ich da. Und da wir da auch gewohnt haben, waren wir auch bei denen schon mal zu Hause. Und er malte Bilder und reiste rum. Und wir als Kinder, ich war damals sehr fasziniert von ihm. Und später, als ich noch mehr verstanden habe, was er gemacht hat, war ich noch faszinierter. Weil da stimmte, dass er Gott sein Leben anvertraut hat. Warum? Nicht, weil er malt und sowas, sondern er hatte gar kein Geld. Oder die hatten als Familie kein Geld. 3 Kinder, 2 behinderte Kinder davon. Die Frau war zu Hause mit den Kindern. Er setzte sich in ein ganz altes Auto, nur Haftpflicht versichert, und fuhr nach Rom, um da ein Bild zu malen. Oder manchmal nach Pisa, keine Ahnung, irgendwo nach Frankreich den Eiffelturm malen, weil er Kunstmaler war und sein Leben mit diesem Bildermalen gemacht hat. Ja, da sagt man, ein bisschen verrückt war der. Könnte man sagen, aber ich habe ihn erlebt und er hat immer davon gesagt, ich bin mir sicher, ich bin immer mit Gott unterwegs. Der ist losgefahren, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Der hatte nicht genug Geld, um dahin zu fahren und wieder zurückzukommen, sondern der ist losgefahren, hat Bilder gemalt, hat die verkauft und von dem Geld ist er wieder zurückgekommen. Ich will nicht sagen, dass das ein gutes Lebensmotto ist. Ich könnte das nicht bei meinem Sicherheitsdenken. Aber wenn der in der Kinderwoche gesagt hat, vertraut Gott, dann hatte das einen ganz anderen Stellenwert. Weil er das jeden Tag gemacht hat. Der ist losgefahren und wusste, Gott wird für mich sorgen. War es naiv? Vielleicht. Mag das einer so sehen. Will ich das machen? Auch nicht. Aber ich wäre gerne einer, von dem alle anderen wissen, der vertraut Gott sein ganzes Leben an. Und das ist die Einladung auf dem Weg zur Freiheit. Brauchen wir einen sicheren und liebenden Gott. Und der ist hier. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Amen.